Da steht er, wie damals in jener Nacht, damals vor dem Hohen Rat. Der hohe Priester hatte ihm damals die alles entscheidende Frage gestellt: Bist du Christus, der Sohn des Hochgelobten? Sein Bekenntnis war sein Todesurteil. Am Morgen darauf folgte der nächste Prozess. Bist du der König der Juden? Fragte ihn der Statthalter Pilatus. Du sagst es, lautete die knappe, aber eindeutige Antwort. Und dann haben sie ihn hingerichtet. Und jetzt sitzt er wieder auf der Anklagebank. Brechend voll ist der Gerichtssaal. Weit mehr Menschen sind gekommen, um diesem Prozess jetzt beizuwohnen. Weit mehr als bei seiner Verurteilung damals vor dem Hohen Rat oder vor Pilatus. Die Anklage dieses Mal? Es dürfte ihn gar nicht geben. Sein Problem und der Grund für seine Anklage ist, dass es ihn gibt. Oder besser gesagt, dass es ihn wieder gibt. Schneidend wie ein Fallbeil formuliert der Anklagevertreter den Schlusssatz seines Plädoyers: Es gibt keine Auferstehung der Toten. Mitten hinein in die sich anschließende Totenstille ergreift der Verteidiger das Wort, ein Mann namens Paulus. Die Aktennotiz seines Verteidigungsplädoyers aus dem Jahr 55 nach Christus finden wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 12 bis 20, dem Predigttext für den heutigen Ostersonntag. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Aussage steht gegen Aussage. Es gibt keine Auferstehung der Toten. So die vorherrschende Meinung. Paulus hält es nicht auf seinem Stuhl. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen denn einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wisst ihr eigentlich, was euch flöten geht, wenn ihr an Ostern die Flöte einpackt, anstatt zu flöten, Jesus lebt, mit ihm auch ich? Drei Argumente sehe ich, mit denen Paulus sein Plädoyer bestreitet. Vergebung gibt es nur, weil Jesus auferstanden ist. Leben gibt es nur, weil Jesus auferstanden ist. Und einen Glauben, der trägt, gibt es auch nur, weil Jesus auferstanden ist. Das Erste: Jesu Auferstehung, hier ist Vergebung. Ist Christus aber nicht auferstanden, so seid ihr noch in euren Sünden. Ohne die Auferstehung von Jesus Christus gibt es keine Vergebung der Sünden. Ewig müsstet ihr klarkommen, hören wir Paulus argumentieren mit all dem, was euch beschwert. Und wo ihr das Gefühl habt, dass es zwischen euch und den anderen Menschen steht und zwischen euch und Gott. Vielleicht denkst du manchmal, Gott kann mir doch gar nicht vergeben, nach dem, was geschehen ist. Ich schäme mich so. Es tut so weh und es zerreißt mich. Wie soll Gott mir jemals wieder gut sein, wenn ich schon nicht mit mir selbst gut sein kann? Wie soll Gott mir vergeben können, wenn ich mir nicht vergeben kann? Du, dann mach es, wie es Gott jetzt tut und schau auf Jesus Christus. Weshalb? Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und lebt. Und er zu dir sagt, ich lebe und du sollst auch leben. Ich habe getragen, was du nicht tragen kannst. Ja, ich habe dafür bezahlt, ich bin dafür gestorben. Aber eben nicht nur das, ich bin doch auferstanden von den Toten. Und weißt du, was das heißt? Ich bin stärker als deine Schuld. Ich bin stärker als das, was dich drückt. Keine Abtreibung ist so stark, als dass ich sie nicht vergeben könnte. Kein Ehebruch hat die Macht, dich und eure Ehe zugrunde zu richten. Ich bin stärker als dein Hass. Ich bin stärker, sagt Jesus, als der Streit in eurer Familie. Ich habe den Tod besiegt. Und deshalb hat auch Schuld nicht das letzte Wort, sondern die Macht der Vergebung. Deshalb argumentiert der Apostel Paulus mit aller Vehemenz. Ohne Jesu Auferstehung von den Toten hätten meine Sünden und die Sünden dieser Welt Jesus überwunden und nicht er sie. Meine Schuld hätte Jesus unter die Erde gebracht und ihn dort auf ewig vergraben. Von Vergebung könnte keine Rede sein. Nun aber ist Christus auferstanden. Nichts hat die Sünde deshalb mehr zu melden. Kein Recht hat sie mehr darauf, dich zu verklagen. Und deshalb brauchst auch du dich nicht mehr verklagen, weil der lebendige Herr, wenn er dich sieht, seinen auferstandenen Sohn Jesus Christus sieht, der deine Schuld getragen und überwunden hat. Jesus hat die Liebe und die Macht, dir zuzusprechen. Dir sind deine Sünden vergeben. Es ist alles bezahlt, vergeben und vergessen. Ich lebe und du sollst auch leben. Und dann ist hier auch die Kraft, einander zu vergeben. In der Auferstehungskraft Jesu Christi ist auch die Kraft, dass wir einander vergeben. Nach seinem ersten Argumentationsgang, Jesu Auferstehung, hier ist Vergebung, kommt Paulus im Rahmen seines Verteidigungsplädoyers zum zweiten. Jesu Auferstehung, hier ist Leben. Ist Christus aber nicht auferstanden, so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Ohne die Auferstehung Jesu ist verloren. Wer nicht mehr auf der Erde lebt, sondern unter die Erde gebracht wird. Ohne die Auferstehung Jesu von den Toten wäre der Mensch, dessen Herz zu schlagen aufgehört hat, vernichtet. Selbst dann, wenn dieses Herz zu Lebzeiten von Jesus erfüllt gewesen wäre, ein moralisch guter Lebenswandel, getreu dem Vorbild des historischen Jesus, ist eine beeindruckende Sache, aber völlig bedeutungslos, wenn es an Sterben geht. Wenn nun Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre sogar unser persönlicher Glaube und das Vertrauen auf ihn bedeutungslos. Der Tod würde allem ein Ende setzen. Paulus beendet an dieser Stelle seine negative Spekulation und schwingt die Siegesfahne der Auferstehung. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Spannend ist, und jetzt treiben wir ein wenig Theologie, wie Paulus darauf kommt, von Christus als Erstling zu sprechen. Mit dieser Bezeichnung Christus als Erstling spielt Paulus auf einen von Gott eingesetzten alttestamentlichen Brauch an. Gott hat Israel aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt, hinein in das gelobte Land. Als Zeichen der Dankbarkeit soll Israel nun die erste Ernte im neuen Land Gott zum Dankopfer geben und erst jede nachfolgende Ernte dann selbst genießen. So lesen wir es im dritten Buch Mose, Kapitel 23. Und am 15. desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Und wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, und die Ernte einbringt, so sollt ihr die erste Garbe eurer Ernte zu dem Priester bringen. Der soll die Garbe als Schwingopfer schwingen vor dem Herrn, dass sie euch wohlgefällig mache. Das soll aber der Priester tun am Tag nach dem Sabbat. Die Israeliten sollen die erste Ernte auf ihrem neuen Grund und Boden nicht für sich behalten, sondern Gott geben. Und erst nach dieser Abgabe darf das Land für den eigenen Lebensunterhalt abgeerntet werden. Ohne dieses Erstlingsopfer für Gott stünde dem Menschen keiner der nachfolgenden Ernteerträge zu. Das Erstlingsopfer für Gott ist damit nicht nur ein Zeichen der Dankbarkeit, sondern befreit regelrecht jede nachfolgende Ernte dazu, persönlich genossen zu werden. Ist Ihnen aufgefallen, an welchem Termin diese Erstlingsgabe, dieses Erstlingsopfer erbracht werden sollte? Die allererste Ernte soll Gott zum Opfer gegeben werden am Tag nach dem Sabbat. Das ist der Sonntag. Und dieser Sonntag ist nicht nur irgendein Sonntag. Haben Sie es gehört? Es ist der Sonntag im Rahmen des Festes der ungesäuerten Brote, des Passafestes. Als Christen nennen wir diesen Sonntag Ostersonntag. Am Tag nach dem Sabbat des Passafestes, am Ostersonntag, ist Jesus als Erstling aller Entschlafenen von den Toten auferstanden. Und wie die Erstlingsgabe der Ernte jede nachfolgende Ernte an diesem Tag freigibt, zum persönlichen Lebensunterhalt, so befreit der Erstling Jesus Christus, der Erstling aller Entschlafenen, Jesus Christus am Osterfest, alle Entschlafenen zur persönlichen Auferstehung. Wie die Erstlingsgabe der Ernte jede nachfolgende Ernte freigibt, so befreit der Erstling aller Entschlafenen, Jesus Christus am Osterfest, alle Entschlafenen zur persönlichen Auferstehung. Wäre Jesus Christus nicht auferstanden, so hören wir Paulus argumentieren und die Schriften des Alten Testaments dazu zu ziehen als Argumentationshilfe, es hätte keine Erstlingsgabe gegeben. Und ohne Jesus als Erstling gäbe es keine weitere individuelle Auferstehung von den Toten. Erst die Auferstehung Jesu erlaubt, ermöglicht und garantiert auch deine und meine Auferstehung. Kraft dieser Erstlingsgabe darf jeder von uns in seiner Todesstunde die Zusage Jesu hören und auch weitergeben in der Todesstunde eines Mitchristen. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich lebe, sagt Jesus, und ihr sollt auch leben. Eine dritte Argumentation Jesu Auferstehung, hier ist Glauben, der trägt. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist eure Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich, so ist euer Glaube nichtig. Der Glaube ist vergeblich und nichtig ohne die Auferstehung Jesu von den Toten. Weil nichts mehr da ist, woran sich dieser Glaube halten kann. Schlimmer noch, weil keiner mehr da ist, der uns hält. Glauben ist mehr als ein Fürwahrhalten, dass Jesus gelebt hat, gestorben ist und von mir aus auch noch auferstanden ist. Glauben, so das griechische Wort im Neuen Testament, heißt Vertrauen, sich verlassen und sich festmachen bei Jesus. Ist der allerdings nicht auferstanden, so greift mein Glauben ins Leere und ich stürze hinterher. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, weshalb dein Glaube nicht ins Leere greift, sondern mehr noch der Auferstandene dich ergreift und dich ganz festhält. Weil Jesus auferstanden ist und lebt, musst du dich nicht am eigenen vorhandenen oder nicht vorhandenen Bart aus dem Sumpf ziehen. Du bist gehalten. Und das aus Gottes Ewigkeit. Aus der Ewigkeit bist du gehalten, wenn diese Welt zurzeit nach Halt sucht. Aus der Ewigkeit bist du gehalten, hält Gott dich, wenn dieses Osterfest das erste ist, an dem ein lieber Mensch nicht mehr an deiner Seite ist. Aus der Ewigkeit hält Gott dich in deiner Krankheit. Aus der Ewigkeit hält Gott dich, wenn dir der Halt einer Beziehung fehlt oder eine Beziehung zerbrochen ist. Aus der Ewigkeit hält Gott dich, wenn dir die Dinge über den Kopf wachsen, die Erziehung deiner Kinder. Oder wenn du daran leidest, dass deine Kinder, die du großgezogen hast und in die du so viel Liebe investiert hast, nun so weit weg wohnen und dich die Einsamkeit schmerzt. Und in diesen Corona-Zeiten vielleicht noch viel mehr. Aus der Ewigkeit bist du gehalten in deiner Einsamkeit. Dein Leben ist in der Hand des auferstandenen Herrn. Er verlässt den nicht, der sich auf ihn verlässt. Das ist österlicher Glaube. Du bist gehalten aus der Ewigkeit und für die Ewigkeit. Der Ewige hält dich. Deshalb, so beschließt Paulus sein Verteidigungsplädoyer, ist der ein Tor, der Jesu Auferstehung leugnet, die uns doch drei Tore aufschließt. Vergebung, Leben und einen Glauben, der trägt. Amen.